Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit Run Forward Media und dem Hamburger Hockeyverband. Hallo Marie, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo Heiko.
Ja, und auch heute haben wir beide wieder einen spannenden Gast vor dem Mikrofon. Es ist Anton Brinkmann, aktuell Torwart beim HTHC, Junioren-Vize-Weltmeister im Feld und Hallen-Europameister 2020 und ist ein ausgewiesener Hallenexperte zwischen den Pfosten. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Moin, hi. Ja, schön, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, wir freuen uns. Anton, du bist für die Hallen-Europameisterschaft im Dezember in Hamburg nominiert, die ja eigentlich Mitte Januar hätte stattfinden sollen, dann aber durch Corona bedingt auf den Dezember verschoben worden ist. Wie stark ist die Vorfreude bei dir darauf?
Die Vorfreude ist riesig. Also ich freue mich total. Dadurch, dass ich 2020 ja schon die Europameisterschaft spielen durfte in Berlin und das Ganze jetzt nochmal erleben darf und das nochmal vor deutlich mehr heimischer Kulisse in meiner Heimatstadt Hamburg, ist schon eine sehr coole Sache. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, die Hallen-EM in Berlin. Da warst du zwischen den Pfosten. Ihr habt dort als sehr junges DHB-Team Österreich im Finale geschlagen. Was hat vor 2 Jahren zum Sieg geführt? Also, und wie eng wird es in diesem Jahr?
Ich glaube, zum Sieg geführt vor 2 Jahren in Berlin hat der Hunger der Truppe, es war eine, wie du gesagt hast, eine sehr junge Truppe, eine sehr unerfahrene Truppe, die wir waren. Wir hatten ja mit Jan-Philipp Rabenta, auch einem Hamburger, den einzigen sozusagen richtigen Routinier drin, der auch lange für die Nationalmannschaft auf dem Feld gespielt hat. Und ich glaube, der Hunger auf das Herrenhockey hat erstens zum Erfolg geführt und auch die Spiellust, die wir uns da, die wir entwickelt haben in Berlin. Also, und das Interagieren mit den Fans und mit allen Supportern, das war schon sehr ausschlaggebend vor 2 Jahren. Ja, und dieses Jahr neues Spiel, neue Truppe, als Routinier natürlich jetzt Tobi dabei. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns finden und dann werden wir für uns entscheiden, was uns dieses Jahr hoffentlich, für uns dieses Jahr hoffentlich der erfolgreiche Weg ist. Und deswegen wird es wahrscheinlich erneut wieder eng gegen gute andere Hallennationen auch.
Die Willenskraft, also ein großer Faktor damals gewesen, höre
ja,
ich daraus.
Absolut, absolut.
Ja, die deutsche Mannschaft tritt jetzt also als Titelverteidiger an. Das Ziel relativ klar, denke ich, dass man den natürlich nochmal wiederholen möchte. Du hast eben schon gesagt, viele andere starke Nationen. Wer ist neben euch so der Titelfavorit?
Also ich würde sagen, ganz klar neben uns Österreich, die österreichische Nationalmannschaft, die auch in den letzten Jahren immer wieder super Hallenturniere gespielt hat, gegen die wir vor 2 Jahren im Finale standen, die vor 4 Jahren den Weltmeistertitel ja in Berlin auch gewinnen konnten damals. Und die sind auf jeden Fall auch der größte Konkurrent gleich beim Turnier. Die Holländer darf man natürlich auch nie unterschätzen. Durch den neuen Trainer, den sie haben, ist es auch nochmal ein bisschen anderes Spiel vielleicht. Die haben ein junges Team, glaube ich. Und da darf man auch, wie gesagt, darf man nie unterschätzen, die Jungs.
Wie siehst du deine Rolle im Team? Torwart ist klar, aber darüber hinaus?
Meine Rolle, ja, ist also ich bin natürlich total happy, dass ich auch schon im Vorhinein nominiert worden bin. Tobi und ich waren, glaube ich, vom letzten EM-Kader auch 2, die auch schon dabei sein sollten. Der natürlich nochmal neu gemischt wurde durch die WM, die jetzt stattfindet auf dem Feld. Dadurch konnten natürlich ein paar Spieler, die jetzt beim A-Kader auf dem Feld sind, nicht mehr für die Halle verfügbar sein. Aber ich werde schon schauen, hoffen, dass ich da auch so eine kleine Führungsrolle übernehme und natürlich zusammen mit 1, 2 anderen Jungs, die auch 2020 schon dabei waren, da so ein bisschen auch die an die Hand nehme, die jetzt vielleicht das erste Mal ein Turnier spielen. Aber im Endeffekt bin ich auch noch Anfänger in der Mannschaft, so ein bisschen relativ frisch dabei, 2. Turnier. Aber ich als Torwart muss man immer so ein bisschen kleine Führungsrolle und genau, eine Rolle übernehmen und da ein bisschen nach vorne schreiten immer.
Dann strahlst du auch Sicherheit aus, ne?
Genau, es hat auch was mit Professionalität und Souveränität zu tun. Auch wenn man manchmal vielleicht selber nicht ganz dran glaubt, aber die Ausstrahlung nach draußen an die Mannschaft ist ja auch immer wichtig.
Was ist die größte Herausforderung dieses Jahr? Was glaubst du? Also was muss alles zusammenpassen für einen weiteren Titel?
Das glaube ich, ist ja eine ähnliche Herausforderung, wie gesagt, wie 2020. Wir haben viele frische Leute dabei, die alles ausgewiesene Hallenspezialisten sind im Kader. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal als Team zusammenfinden. Wir haben ja auch jetzt nicht so eine riesige Vorbereitung auf die Hallen-EM. Es wissen alle, dass sie auf jeden Fall zu Recht in der Mannschaft sind. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass wir uns als Mannschaft zusammenfinden und gucken, dass wir da eine gute Philosophie herstellen und hoffentlich auch, was auch unser großes Ziel ist, wie 2020 in Berlin, das Publikum, das die ganze Altstadthofer Sporthalle für uns zu gewinnen und für uns zu begeistern und dass wir zusammen Spielspaß entwickeln.
Es geht für euch ja gleich in die Vollen. Ihr startet am Donnerstag um 12 Uhr ins Turnier, gleich gegen Belgien. Und dann abends um 19.30 Uhr, Primetime, geht es gleich gegen den ewigen Rivalen Niederlande. Also keine Zeit, so langsam sich ins Turnier einzugrooven. Hättet euch andere Gegner zum Start gewünscht oder ist es gerade so richtig?
Ich glaube, das ist gerade so richtig. Also ich vermute, Holland ist der etwas schwerere Gegner am Abend. Ich glaube, Belgien ist ein super Start. Die können auch, wenn sie wollen, dir das Leben echt schwer machen in der Halle. Aber es ist natürlich, würde ich jetzt mal so sagen, für uns ein Pflichtsieg, den wir erstmal brauchen und wo wir uns dann, glaube ich, ganz gut zusammenfinden können. Ja, und dann kommt abends halt gut der erste Härtetest. Das ist auch mal nicht schlecht, wenn man direkt zum Turnieranfang mal so weiß, wo man steht. Für die Holländer wird es ja auch das zweite Spiel. Also die werden, glaube ich, genauso Respekt vor dem Spiel haben wie wir. Also ich glaube, es ist schon ein guter Start, ja.
Wir haben eben schon mal kurz Tobias Hauke auch angesprochen, einer der Leader in der Mannschaft. Der hat jetzt ja auch verkündet, dass er seine Nationalmannschaftskarriere dann nach diesem Turnier beenden möchte. Wie hast du diese Nachricht wahrgenommen? Wie empfindest du das?
Ich habe ja mit Tobi auch schon im Verein jetzt länger gespielt, im HDC ein paar Jahre zusammengespielt, wo er auch jetzt deutlicher zurückgetreten ist, mehr oder weniger durch seine Familie und seinen Job, den er hat, ist er natürlich immer viel unterwegs und hat viel zu tun. Ja, also es war klar, dass Tobi nicht bis Mitte 40 weiterspielen wird, aber ich habe die Nachricht eigentlich ganz gut aufgenommen und ich bin unfassbar froh und das habe ich mir auch echt vor ein paar Jahren nochmal gewünscht, dass ich noch einmal mit Tobi nicht nur im Verein, sondern auch nochmal auch bei der Nationalmannschaft zusammen auflaufen darf und bin ich unfassbar froh, dass ich das jetzt nochmal machen darf. Natürlich verlässt ein ganz, ganz großer die Bühne dann final. Vermutlich. Wir wissen ja bei Hockeyspielern nie, wann wer zurückkommt. Aber ich glaube, da verlässt ein sehr, sehr großer die Bühne und ich bin unfassbar froh, dass ich das noch einmal mit ihm zusammen irgendwie erleben darf. In Hamburg, in seiner Heimatstadt, in meiner Heimatstadt. Schon cool.
Ja, das glaube ich. Also nochmal ein krachendes Finale. Hoffentlich dann ja auch mit dem Titel nochmal zum Schluss für ihn. Was glaubst du, wie sehr wird er später der Mannschaft fehlen? Kann man diese Lücke von ihm quasi überhaupt schließen oder ersetzen?
Also das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Hallensaison ja immer abseits von der Feldsaison stattfindet. Und häufig ist es halt, wie es jetzt und vor zwei Jahren war, dass die Feldmannschaft nicht zur Verfügung steht für die Halle. Und man damit dann mit Hallenspezialisten arbeitet, die dann um den EM- oder WM-Titel kämpfen. Es war ja auch in der Vergangenheit immer so, dass halt nicht das sogenannte erste Aufgebot der Mannschaft spielen konnte, sondern diese sich fürs Feld über die Hallensaison weiter vorbereiten mussten. Das heißt, Tobi war ja auch bei manchen Hallenturnieren gar nicht dabei. Ich glaube, hat er eine Lücke im deutschen Hockeysport so ein bisschen hinterlassen. Also er hat ja letztes Jahr nach den Olympischen Spielen schon seine Feldkarriere bei der Nationalmannschaft beendet und hat seit dem Punkt so ein bisschen hat kurzzeitig schon eine kleine Lücke hinterlassen als Leader und als Aushängeschild der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das wurde mittlerweile auch ganz gut kompensiert und vor zwei Jahren haben wir es auch ohne ihn geschafft. Nein, und ich glaube, in Zukunft wird das auch klappen ohne ihn. Aber natürlich ist und bleibt er immer ein Leader auf dem Platz. Und das wird natürlich auch, dass wir ihn jetzt dabei haben, fällt es sozusagen uns umso leichter.
Stichwort, vor zwei Jahren haben wir es auch ohne ihn geschafft. Damals in Berlin war ja Valentin Altenburg euer Trainer. Jetzt trägt Rein van Eyck als Bundestrainer die Verantwortung. Kennt man sich schon gut? Wie waren bisher die Berührungspunkte mit ihm?
Also ich persönlich kenne ihn schon ein bisschen länger. Also in 2020 in Berlin war er auch schon dabei. Also nicht als Haupttrainer, er war als Videocoach war er mit dabei und hat uns auch schon betreut. Das heißt, ein paar Jungs von damals, die jetzt dabei sind, kennt er auch schon und ist auch schon mit uns in Kontakt getreten. Bei Jugendnationalmannschaften hat man sich natürlich auch schon mal gesehen. Ich hatte auch schon mal die Ehre, dass ich einen Jugendlehrgang als Torwarttrainer machen durfte, wo er Haupttrainer war. Da haben wir auch ein paar Tage ein bisschen was zusammen gemacht. Also man kennt sich ganz gut, man versteht sich sehr gut. Ist ein cooler Typ und ich freue mich, dass er das jetzt macht mit uns.
Ja, er hat jetzt 7 Hamburger ins Team geholt. Ist ja schon eine relativ große Anzahl. Starkes Zeichen auf jeden Fall für Hamburg. Würdest du sagen, dass die Hamburger Hallenspezialisten sind? Kann man das so hart sagen?
Ja, also ist jetzt schwierig zu sagen. Es wird ja auch immer gesagt, dass die Nordliga die schwerste Liga ist, weil die Konkurrenz am größten ist. Also wir haben auf jeden Fall 4 Top-Teams hier in Hamburg, die immer alle das Zeug dazu haben, ins Final Four oder ins Viertelfinale erstmal zu kommen. Deswegen, ich glaube, die Hallenliga an sich ist schon mal sehr gut bedeckt mit guten Spielern. Und dadurch ist das Niveau auch sehr hoch in den Spielen. Dadurch, dass das Niveau hoch ist, entwickeln sich die Spieler halt total schnell weiter und total gut. Und ich glaube, dadurch, man kann sagen Hallenspezialisten, aber ich glaube einfach durch die Härte der Liga sind die Hamburger gute Spieler.
Du sagtest, Rein van Eyck war schon vor 2 Jahren als Videoanalyst mit dabei, jetzt praktisch als Cheftrainer. Was für eine Spielphilosophie hat er jetzt als Cheftrainer? Wo liegt sein Fokus, kann man das sagen?
Also ich hatte auch schon Gespräche jetzt mit ihm bezüglich der EM natürlich und wir wollen in erster Linie gucken, dass wir zusammen eine Teamphilosophie aufbauen und als Team uns sozusagen entwickeln und schnell zusammenfinden und dass wir die Zuschauer, das ganze Stadion, die ganze Allzeit auf der Sporthalle mitnehmen und für uns begeistern, dass wir wirklich gucken, dass wir Spaß am Sport finden und also Spaß am Sport haben wir alle, aber dass wir Spaß finden an dem Turnier und auch den Leuten sozusagen ein geiles Turnier bereiten und mit der ganzen Halle zusammen am Ende hoffentlich ein erfolgreiches Ende haben. Und das ist auch seine Idee dahinter, dass wir gucken, dass das Hockeyspielen wird irgendwie klappen von alleine. Wir wissen ja, er hat ja ausgewählte Hallenspezialisten hingestellt. Hockeyspielen können wir alle. Die Frage ist nur, wie können wir zusammenspielen und wie schnell schaffen wir das für uns zusammen herauszufinden.
Dass man so eine positive Welle
halten kann. Genau, dass man einfach, dass die Welle einen durchs Turnier trägt.
Ja, der Teamgeist ja auch sicher sehr, sehr wichtig für solche Turniere. Ich würde jetzt ganz gern auch nochmal so speziell auf deine Position im Tor zu sprechen kommen. Als Torhüter ist man ja auch bei den kurzen Ecken sehr, sehr stark gefordert. Siehst du in den meisten Fällen, wo der Schütze hinzieht oder spekulierst du meistens eher?
Das ist ganz unterschiedlich, ja, von Schütze zu Schütze anders. Die einen schießen schneller, die einen schießen langsamer. Bei manchen musst du spekulieren, weil die so viele verschiedene Ecken schießen. Bei manchen weiß man, wo sie vermehrt ihre Lieblingsecke ist und genau. Also es ist ganz unterschiedlich. Mal nach der Bewegung des Schlägers, mal nach der Bewegung des Spielers, je nachdem. Unterschiedlich.
Wie bereitest du dich da so drauf vor? Hast du da irgendwie einen gewissen Plan, wie du die Spiele angehst?
Ja, wir haben ja, wie gesagt, auch immer wieder Videoanalysten dabei und dann guckt man sich die Ecken natürlich vorher an, sieht, was ist deren favorisierte Ecke, hat der Schütze vielleicht eine favorisierte Ecke, wo er, wenn es hart auf hart kommt, immer hinschießt oder wo er die erste immer hinschießt. Und dann muss man ein bisschen einfach auch nach Wahrscheinlichkeit gehen teils. Ne? Manchmal ist es auch freihand und man sagt, ich lasse es auf mich zukommen und gucke, wie es im Spiel läuft. Genau, nach Gefühl einfach entscheiden und das dann mit seiner Defense absprechen. Aber manchmal auch natürlich mit Analyse. Und das hilft manchmal auch ganz gut.
Du kennst also die Lieblingsecken der Schützen, das ist schon mal gut. Und dann geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnung, ob sie ihrer Gewohnheit folgen oder mal was Neues machen wollen.
Ja, absolut. Ja, das stimmt. Also wenn man sie kennt, dann ist es gut. Von allen kennt man sie natürlich nicht. Und wie gesagt, jeder ist auch variabel. Aber genau, wie du gesagt hast, so eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung muss man dann da aufstellen.
Gibt es irgendwie einen Spieler, der sich schon so richtig an dir so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat, der irgendwie bei dir immer leer ausgeht?
Nee, ich glaube, bei mir durfte leider jeder schon mal treffen.
Ah, das glaube ich nicht.
Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer da dann sich an mir schon die Zähne ausgebissen hat. Doch vielleicht 2020 der Russe, der die 2,7 Meter verschossen hat. Ja. Der hat sich vielleicht die...
Das könnte ein gutes Beispiel sein, ja.
Spiele werden auch manchmal im Kopf entschieden.
Ein ganz spezielles Duell auf jeden Fall.
Wie oft trainiert ihr jetzt vor der EM zusammen? Wie bereitet ihr euch da vor? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte, die ihr jetzt noch in der Kürze der Zeit nochmal mit ins Trainingsprogramm mit aufnimmt?
Ja, wie du gerade gesagt hast, also die Kürze der Zeit, es ist sehr schwierig jetzt natürlich viel zusammenzufinden. Die Hallenvorbereitungen in den Vereinen laufen. Das heißt, wir kommen nicht so viel zusammen. Die Liga fängt ja auch schon jetzt Ende November an. Insofern haben wir nur ein Vorbereitungsturnier, was in 2 Wochen ist. Das ist der Messmer Cup hier in Hamburg. Da spielen wir als deutsches Team mit. Das österreichische Team spielt da auch mit. Und natürlich spielen auch die Vereine mit. Also der HDRC spielt mit der Club an der Alster, die natürlich dann ein bisschen geschwächter sind. Aber das ist halt das Einzige für uns Nationalteams, dass wir uns nochmal vorbereiten können und mal zusammen auf dem Platz stehen können. Wir werden uns, glaube ich, 1-2 Tage vorher auch treffen, um nochmal 1-2 Trainingseinheiten zu haben. Und auch bei der EM werden wir ein bisschen früher anreisen, dass wir da nochmal vielleicht ein Trainingsspiel gegen eine andere Nation haben und dass wir schauen, dass wir nochmal zusammen auf den Platz gehen und sowas wie Standards, wie Ecken nochmal da irgendwie zusammen trainieren können und da Abläufe reinzukriegen.
Wie muss man sich bei euch den Alltag während der EM vorstellen? Habt ihr irgendwie so einen ganz bestimmten Tagesablauf?
Nee, das ist ja auch ein bisschen anders als wie bei anderen Turnieren auf dem Feld zum Beispiel. Das ist ja so, hat ja so ein bisschen Charakter von so einem Jugendspieltag. Man hat zwei Spieler an einem Tag, was sehr ungewohnt ist, die aber auch nicht so einen riesen Umfang haben. Ich glaube, ich bin zweimal 15 Minuten, ist das nur. Oder nee, 4x10, ich weiß es gar nicht, wie es letztes Mal genau war. Aber deswegen ist halt der Tagesablauf ist relativ klar. Erstes Spiel und dann halt probieren, schnell viel zu entspannen, viel einmal hinlegen. Wenn nötig, nochmal 20 Minuten die Augen zu, weil es halt abends direkt nochmal weitergeht. Und das ist ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Wir haben ja, glaube ich, am Samstag dann nur, Samstag haben wir noch zwei Spiele. Am Freitag, glaube ich, haben wir nur ein Spiel. Das heißt, man kann so die Tagesabläufe gar nicht richtig im Vorhinein definieren.
Und macht man da gemeinsam als Mannschaft was so zwischen den Spielen oder ist das unterschiedlich? Der eine ist für sich im Tunnel und braucht Ruhe, die anderen gehen in Klicken weg. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das ist glaube ich, total individuell. Die einen Jungs gehen vielleicht dann nochmal raus, einen Kaffee irgendwo trinken um die Ecke. Die einen nehmen eine Playstation mit und spielen nochmal eine Runde FIFA oder die anderen brauchen ihre Ruhe im Bett und gucken lieber selber Netflix. Und genau, das ist so jedem selbst überlassen.
Und dann habt ihr praktisch so ein Tageshotel oder irgendwie oder
genau,
oder?
Wir haben unser Hotel und dann haben wir auch oft so einen Besprechungsraum, so einen Tagungsraum ist das, der ist dann mit dem Beamer natürlich ausgestattet für die Videobesprechung. Der ist mit einer Kaffeemaschine ausgestattet. Wir haben jetzt eine kleine Tischtennisplatte, besorgen wir uns, dass halt jeder so seine Beschäftigung in der freien Zeit findet.
Wenn man so einen Blick in eure Kabine wirft, wer ist so bei euch der absolute Stimmungsmacher? Gibt es da so einen bestimmten oder alle so ein bisschen?
Ach, ganz schwierig. Wie gesagt, ich bin ja mit den ganzen neuen Jungs jetzt ja auch noch nicht so super viel aneinander gekommen. Also auf jeden Fall viele witzige Jungs dabei. Ich glaube, mein jetziger neuer Mitspieler, der vom Mannheimer AC zu uns kam, Luis Holste, der ist eine Labertasche. An der Stelle hier ganz liebe Grüße auch.
Stichwort Labertasche, wenn er dann mal aufhört zu labern. Habt ihr auch eine bestimmte Kabinenmusik oder findet sich das? Oder ihr seid ja so ein neu zusammengesetzter Haufen, so nenne ich es jetzt mal, ohne disputierlich zu sein. Und da muss sich wahrscheinlich erst so eine Musik entwickeln oder habt ihr in der Tradition Analog Berlin, was war da die Musik?
Also in Berlin hat unser DJ Paul Dösch, der damalige Kapitän, immer für Stimmung gesorgt, aber ich glaube, die Musik, die wird noch gefunden.
Okay.
Ich glaube, da wird sich noch zusammen, da werden die ersten 5 Lieder angetestet und dann abgestimmt.
Was wäre dein Wunsch? Hast du eine Musikrichtung?
Ach, was habe ich denn für eine Musik? Ich bin relativ leicht zu catchen mit verschiedener Musik.
Aber sie muss laut sein, oder?
Sie muss laut sein.
Okay. Und neben deinem Hockey-Alltag, haben wir im Voraus schon gehört, studierst du ja auch noch nebenbei.
Ja.
Was genau studierst du?
Ich studiere Medien und Informationen hier in Hamburg.
Und wie kannst du das so mit dem Hockeysport so vereinbaren? Ist das zeitlich irgendwie ein bisschen schwierig?
Das geht sogar relativ gut. Die Uni, ich bin mit der Uni da im regen Austausch, dass die immer Bescheid wissen, falls ich mal nicht da bin. Aber bisher hat das jetzt keine großen Probleme gegeben. Natürlich, wenn man mal so 2-3 Wochen nicht da ist, dann muss man sich ja das Material besorgen. Aber das müssen die meisten Sportler kennen, dass die Unis da relativ kompatibel sind mit dem Ganzen.
Und jetzt beim Turnier, Freunde und Familie, alle dabei, alle mit in der Halle. Musstest du einige Karten besorgen oder wie ging es
da
los?
Ja, ich musste mir auf jeden Fall, also alles dabei, Freundin, Mutter, Vater, Geschwister, alles kommt.
Sehr gut.
Ich meine, ist ja nicht häufig in Hamburg.
Nein, eben. Ne? Insofern bietet sich das ja geradezu an. Es gibt eine Tradition, ich weiß nicht, ob das schon in der Hockey-Community sich rumgesprochen hat, dass wir im Rahmen unseres Podcasts immer mal so eine Schnellfragerunde machen, wo es einmal um private Fragen geht und Hockeyfragen. Du kennst das von anderen Formaten, ne? St. Pauli oder HSV, gut, das kommt jetzt nicht. Ne? In dem Monat haben wir immer 5 Fragen aus dem Hockeybereich beziehungsweise aus dem privaten Umfeld. Welche übernimmst du dieses Mal, Marie? Auf welche hast du Lust? Privat oder Hockey?
Ich nehme die Hockeyfragen.
Die Hockeyfragen, dann startest du.
Ich leg gleich mal los. Und zwar Feld oder Halle?
Halle.
Musst du so jetzt auch sein?
Ja, muss ich jetzt. Das passt natürlich.
Stürmer oder Verteidiger?
Torwart? Verteidiger.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut auf jeden Fall.
Sehr gut. Technik oder Athletik?
Technik auch auf jeden Fall.
Ja, es geht gleich nahtlos weiter zu den privaten Fragen. Buch oder Hörbuch?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Aber wenn, dann eher Hörbuch.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Sei ehrlich.
Kochen. Also ich hatte in der Phase, habe ich viel bestellt.
Ja.
Aber ich habe wieder coole Rezepte gefunden. Ne? Bin wieder beim Kochen.
Alles hat
mich wieder gecatcht.
Sehr gut. Auto oder Fahrrad?
Auto.
Anruf oder Textnachricht?
Ganz klar Anruf. Ich rufe alle an.
So, und jetzt vielleicht so ein Indiz zur Kabinenmusik, Schlager oder Hip-Hop?
Also da muss ich, da gehe ich eher auf Schlager, muss ich schon sagen, ja.
So eingängiger, das ist so rhythmischer
als Hip-Hop. Du hast gerade gesagt, du kochst wieder sehr gerne, hast viele Rezepte gefunden. Was ist dein Lieblingsgericht? Was kochst du am liebsten?
Was habe ich... Meine Mutter hat ein super Kochbuch erstellt mit ihren ganzen Gerichten, die sie immer früher gekocht hat, das selber erstellt. Und da habe ich jetzt raus wieder, die Carbonara habe ich wieder für mich entdeckt. Und die Lasagne habe ich auch schon wieder gemacht, die war auch.
Schmeckt das genauso wie bei Mama oder sogar noch besser?
99%. Also ich bin stolz.
Das ist eine richtig gute Quote, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und nach der Tradition ist vor der Tradition. Die nächste Tradition ist, die aufmerksamen Zuhörer werden schon wissen, die Möglichkeit, eine Finanzfrage zu stellen. Wir sind ja nun hier zufälligerweise bei der Quirin Privatbank, die sich so Tag aus, Tag ein mit Themen rund um das Geld beschäftigt. Insofern auch für dich die Gelegenheit, Anton, was wolltest du schon immer mal wissen rund um dieses schnöde Geld?
Ja, also vielleicht, irgendwann ist ja auch so ein Studium mal beendet, absolviert, erfolgreich, hoffentlich. Wie kann man denn gut im Alter so vorsorgen, so ein bisschen?
Also ich glaube, dass die wichtigste Botschaft ist, man muss einfach mal anfangen. Ne? Also ich sag mal, viele Menschen leben, das ist auch völlig menschlich, immer im Konjunktiv. Man müsste, man sollte, man könnte und eigentlich, das kennst du auch aus dem Sport, einfach ins Tun kommen sozusagen. Okay. Und wenn du dann, sag ich mal, dein erstes Geld verdienst aus dem Studium raus bist, einfach mal anfangen, auch mit kleineren Beträgen einfach regelmäßig über einen Sparplan zu starten. Mhm. Ne? Da geht's, es gibt immer das Gesetz der großen Summen. Ich rede immer gerne sozusagen über das Gesetz der kleinen Zahlen, sag ich mal. Auch wenn 50 oder 100 Euro im Monat immer mal beiseite packt systematisch, dann hilft es, ne? Weil einfach die Summe macht es dann und dieser Zinseszinseffekt, der entsteht. Und als Instrument merkt ihr drei Buchstaben, die sehr, sehr wichtig sind, also nicht TOR wie Tor, das kennst du schon, sondern ETF, Exchange Traded Funds. So, das sind börsengehandelte Fonds, wo du praktisch an einem Körbchen von Aktien, möglichst weltweit gestreut, partizipierst. Das heißt, du hast die Weltwirtschaftskraft sozusagen dann auf deiner Seite und dann über einen regelmäßigen Sparplan über ETFs, wo es praktisch mit 25 Euro im Monat auch schon losgeht, einfach ins Starten zu kommen. Das ist einfach eine wichtige Botschaft, ist zu tun und dann ETF. Ganz wichtig. Okay. TOR ersetzt dann ETF.
Ja, merke ich mir. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, das war die kurze Ecke, der Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit Run Forward Media und dem Hamburger Hockeyverband. Toll, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben. Bleibt dran und geht in die Alsterdorfer Sporthalle und guckt euch die Hallen-Europameisterschaft an. Und irgendwo wird es auch im Netz sicherlich gestreamt. Geht einfach auf die Website vom Hamburger Hockeyverband. Da werdet ihr wertvolle Hinweise bekommen. In diesem Sinne, tschüss.
Ja, vielen Dank, Anton, für deinen Besuch heute. Wir werden auf jeden Fall das Event verfolgen.
Dankeschön, Jada. Freue mich wieder.